Weiß nicht. Und damit meldet sich der Purple People Talk zurück. Es ist Ende Juli. Wir sind kurz vor der Preseason. Die Vikings sind im Training Camp. Und wir haben uns gesagt, wir setzen uns mal zusammen, besprechen noch, bevor der wirkliche Spaß losgeht, uns einmal. Ich bin Stefan, an meiner Seite Jan und Jonas. Wie geht's euch? Hi.
Servus, we're back, baby. Hab Bock und ich bin super hyped auf dieses Camp, muss ich sagen. Ich freue mich richtig auf die Folge.
Ja, auf jeden Fall ist eine lange Pause mal wieder gewesen. Tut auch, muss ich ganz ehrlich sagen, immer mal wieder ganz gut nach dem Draft-Prozess auch mal ein bisschen auszuschalten. Mal abgesehen davon, ja, dass ich da vor allem an den Wochenenden oft eh keine Zeit habe, um mich mit Football außerhalb von Deutschland zu beschäftigen. Aber ja, es ist cool, dass die Saison jetzt bald wieder losgeht. Ich freue mich da wirklich drauf. Und dieses Mal auch wirklich eine absolute Wildcard, wo es mit den Vikings hingeht. Ich meine, das sieht man ja auch so ein bisschen an den Prognosen. Klar sind die Prognosen immer von Experte zu Experte unterschiedlich, aber die Spannweite, die man dieses Jahr bei den Vikings sieht, die zeigt dann doch, dass keiner irgendwie im Moment so richtig weiß, was man mit diesem Team eigentlich anfangen soll. Und das macht diese Saison eigentlich auch sehr spannend, weil man eigentlich gar nicht so mit vielen Erwartungen in die Saison gehen muss, sondern einfach mal gucken, was da so kommt, weil man hat auch eben mit dem neuen Regime Strukturen, die nicht bekannt sind. Das ist alles neu und neu ist eigentlich immer was Schönes, weil ja, man weiß nicht, was man kriegt.
Absolut. Das Camp läuft jetzt so wirklich in wirklich Vollzahl, glaube seit 2 Tagen. Und die ersten Trainingseinheiten sind hinter uns, wie es immer ist so im Camp. Man kriegt nicht so viel mit, wenn man nicht gerade auf Twitter ist und die entsprechenden Journalisten folgt. Es ist ja kein öffentliches Training, zumindest nicht so, dass es einen Livestream gibt. Training Camp, Jonas hat es gerade schon angesprochen, wir sind komplette Wundertüte. Auf was freut ihr euch denn? Was sind die Sachen, die ihr im Training Camp erwartet und auf was freut ihr euch?
Ja, also auf jeden Fall gibt es diverse Position Battles, auf die wir, glaube ich, nachher noch im Näheren eingehen werden, die sehr, sehr spannend sind, wo sich vielleicht auch teilweise größere Veränderungen auftun können. Und zum anderen, also die ersten Eindrücke, die ich gesehen habe, was mich vor allem interessiert hat, war, wie gibt sich neuer Head Coach auf dem Trainingsplatz, was für eine Kultur bringt er mit? Wie geht er mit den Leuten um im Vergleich? Weil kam ja immer mehr in der Offseason raus, dass Mike Zimmer da einen eher suboptimalen Umgang mit seinen Spielern hatte, wenig motivierend. Und die ersten Eindrücke sahen tatsächlich sehr vielversprechend aus und wie ein kompletter Kulturwechsel. Und da bin ich sehr gespannt darauf, wie der sich nachher auf dem Platz dann äußert, wenn die Season losgeht.
Ich finde es halt einfach immer wieder schön, auch beim Training Camp, dass man dann auch immer wieder von Spielern hört, von denen man dann eigentlich während der laufenden Saison nie wirklich was hört, dass man dann auch wirklich mal in die zweite, dritte Reihe guckt, weil da geht es dann eben darum, wer kommt in den Kader, wer holt sich die Plätze. Da geht es dann eben nicht nur um die Topstars, die halt auch am jedem Sonntag dann immer in den Schlagzeilen sind, immer zu sehen sind, sondern da geht es dann eben auch wirklich um das gesamte Roster. Und das finde ich, das hat halt einfach nochmal einen ganz anderen Reiz im Training Camp. Und ja, man hat irgendwie immer so ein Back-to-Campus-Gefühl, was so von der Mannschaft auch rüberkommt. Es ist einfach, was ich gerade schon gesagt habe, es ist ein Neustart. Jedes Jahr eigentlich, jetzt natürlich mit einem neuen Coaching-Staff noch viel mehr. Und irgendwie hat das immer was, wenn dann wieder da eine neue Geschichte startet, neuer Kader. Ja, es ist jedes Jahr wieder spannend und deswegen freue ich mich eigentlich jedes Jahr immer darauf, das mitzuverfolgen, weil es hat eigentlich immer eine ganz witzige Stimmung.
Absolut. Und ich finde, man merkt, dass die ganze Liga so ein bisschen aus dem Winterschlaf erwacht. Gerade wir, die das ja exzessiv verfolgen, merken auch, dass endlich wieder Journalismus betrieben wird mit wirklichem Content. Das ist ja bei der NFL immer über den Sommer eher sehr dünn, weil eben wirklich endlich was zu berichten gibt. Es werden keine Podcasts mehr aufgenommen, in dem irgendwelche Rankings und Listen erstellt werden, die am Ende eh alle hinfällig sind. Training Camp ist für mich eigentlich der echte Start in die Saison, weil alles davor, abgesehen natürlich von der Draft-Season, ist irgendwie Spielerei und braucht kein Mensch. Auch die OTAs und die anderen Trainingsaktivitäten sind alle so, ja, nice to have, aber wirklich Stories kommen da nicht raus. So, Jan hat es gerade schon angesprochen, wir wollten auf Position Battles im Training Camp gucken. Und ich bin da den Kader eben gerade nochmal durch und bin tatsächlich überrascht, wie wenig Position Battles, zumindest in der ersten Reihe, es gibt. Jan, was hast du dir da ausgeschrieben?
Ja, ich meine, unsere erste Reihe steht fast überall. Die großen Punkte, die ich habe, wer Cornerback, wer kommt an welche Position im Depth Chart und die Right Guard Position. Die sehe ich als die primären. Und hinterher, ich glaube, im Moment ist ziemlich safe, dass Bradbury auf Center bleiben wird. Sollte der aber early in der Season strugglen, glaube ich, hat man sich da schon Leute dazu geholt, die dann dort eingreifen und übernehmen könnten. Das sind so meine drei Punkte, also Center, Right Guard und Corner. Das sind die drei Dinge, auf denen es, glaube ich, wirklich Veränderungen geben könnte.
Ja, also ich glaube, was die Position Battles in der ersten Reihe angeht, Right Guard ist natürlich das, über das wir alle, was alle natürlich sprechen jetzt, nach dem, was da in den letzten Jahren so für eine Katastrophe abgelaufen ist. Center würde ich gar nicht komplett mit rausnehmen. Ja, ich glaube schon, dass man eine Präferenz zu Bradbury hat, weil O'Connells Offense halt, glaube ich, schon auch ein großes Premium auf diese Beweglichkeit setzt, auf die Athletik setzt, die Bradbury halt nun mal hat. Und deswegen, glaube ich, hofft man da im Coaching-Staff schon, dass Bradbury da irgendwie funktioniert, und deswegen ist er da auch definitiv der klare Favorit. Allerdings hat man in den OTAs schon gesehen, dass Chris Reed, der immer mal wieder, der nie in der Regular Season Center gespielt hat, aber immer mal wieder in der Preseason da ein bisschen Chancen bekommen hat, auch in den OTAs auf Center zwischendurch mal eingesetzt worden ist. Und bisher ist die Offensive Line schwierig zu beurteilen, weil halt noch nicht mit Pads trainiert worden ist, was eben für Linemen unabdinglich ist, um da was wirklich erfahren zu können, weil Laienspiel ist nun mal physisch, und da muss man halt eben abwarten, bis sie eben tatsächlich auch physisch sein können. Und deswegen wird es jetzt spannend, wenn bald die Pads kommen, ob dann auch Chris Reed nochmal eine Chance kriegt, sich entweder gegen Bradbury oder gegen Jesse Davis, der im Moment anscheinend der Favorit auf Right Guard ist, sich nochmal durchzusetzen, weil gerade Chris Reed würde ich da echt nicht rausnehmen. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er einen der beiden Spots kriegt, weil er hat schon auch in seinen, also von seiner Vita her würde ich fast sagen, ist das der Interior-Spieler von denen, die wir jetzt gerade genannt haben, den ich da am ehesten vertrauen würde. Dann kommt jetzt noch das Thema Ed Ingram, wo ich jetzt nicht auf das Thema, was wir in unserer Draft-Review besprochen haben, zurückkommen will, sondern jetzt sind wir eben am Sportlichen. Kann er sich da in diese Konversation mit reinbringen? Und generell ist es ja noch total offen, wer dann die Depth-Plätze auch in der Offensive Line übernehmen wird. Wird Oli Udo weiter im Kader sein? Wird Wyatt Davis weiter im Kader sein? Das ist ja auch jemand, wo man am Anfang gesagt hat, boah, der muss doch eigentlich Starter sein, aber er ist eben vom letzten Regime gedraftet worden. Es gibt da keine Präferenzen vom neuen Regime, und zuletzt war eigentlich eher die Frage, kommt Wyatt Davis überhaupt in den Kader? Und ich sehe das tatsächlich sehr, sehr offen. Also das kann in beide Richtungen gehen und kann auch teilweise davon abhängen, ob man Chris Reed zutraut, Center zu spielen. Weil ansonsten, wenn man Chris Reed das nicht zutraut, wird ein Kaderplatz für Schlottmann frei gemacht werden müssen. Und dann wird die Nummer ganz eng für Wyatt Davis. Und gerade da wird es, glaube ich, sehr spannend. Auf Cornerback weiß ich nicht, ob wir da ein großes Battle sehen werden. Ja, Booth wird im Moment sehr gehypt. Ich glaube aber trotzdem, dass Dantzler im Moment noch der klare Favorit ist. Auch auf Safety ist aktuell noch Cameron Bynum im First Team. Das ist natürlich was, das wird man beobachten müssen, ob Louis Cien da dann jetzt doch schnell Raps bekommen wird oder eben auch nicht. Ist ja auch mal so eine Sache, die wurde Zimmer ja immer vorgeworfen, dass er immer lange gebraucht hat, um die Rookies auch in die ersten Teams reinzuholen. Aber was man jetzt bisher sagen muss, O'Connell geht das bisher ähnlich an. Also soweit ich das mitbekommen habe, ist kein Rookie im Moment im ersten Team bei den Trainings. Also weder Louis Cien noch Andrew Booth noch Ed Ingram, keiner von denen steht da im Moment im ersten Team. Auf Linebacker hat zuletzt Troy Dye im ersten Team gespielt, weil Hicks da in dem Training nicht dabei war. Also selbst da als Backup hat man Brian Asamoah nicht im ersten Team benutzt. Also es scheint da die Herangehensweise weiterhin so zu sein, dass man die Rookies erstmal langsam aufbaut.
Ja, aber also gehe ich mit. Ich meine, wie gesagt, wir sind noch in der ersten Trainingswoche, sogar noch in der frühen Hälfte der ersten Trainingswoche. Von daher ist da natürlich noch viel Football zu trainieren und zu spielen. Tatsächlich ist das aber, was du gerade gesagt hast, dass alle Rookies erstmal zweite oder dritte Team Raps bekommen, für mich auch ein Indikator, dass diese Right Guard-Position Ed Ingram doch noch die große Chance hat. Weil Ed Ingram war ein Second-Round-Pick, unabhängig von der Vorgeschichte, da haben wir jetzt genug drüber geredet, denke ich, heißt das, dass er sportlich schon als Starter gesehen werden muss, zumindest erwartet werden muss. Und ja, Jesse Davis spielt er aktuell, aber ich glaube nicht, dass Jesse Davis jetzt wirklich so den Stein im Brett hat. Ich glaube, der ist jetzt eben aktuell auf der ersten Position des Right Guards gesetzt. Kann mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass Ingram da als Right Guard dann diese Saison auch beginnen wird. Wo ich das weniger sehe, ist tatsächlich im Defensive Backfield. Andrew Booth, wir haben gerade schon kurz im Vorgespräch gesprochen, dass der ja schon richtig heiß ist, da können wir gleich drüber reden. Aber ich glaube schon, dass Dantzler, aktuell wäre mein Tipp, dass Dantzler der zweite Starter wird als Outside Cornerback neben Patrick Peterson. Jan, wie siehst du denn das Duell im Defensive Backfield? Einmal die Corner und dann natürlich auch das Safety-Duell, auf das wir gleich zu sprechen kommen.
Ja, komme ich gleich zu. Zuerst noch zu dieser Situation mit den Rookies, dass die alle keine First-Team-Snaps bekommen sofort. Ich denke, es ist aber auch ein Stück weit einfach, also klar, es ist alles Business, aber ein Stück weit Respekt gegenüber den Veterans oder den Leuten, die einfach schon länger im Team sind, dass man jetzt nicht einfach sagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwen gedraftet, wir haben eigentlich noch nichts von dem gesehen, wir schmeißen den jetzt einfach vor dich ins Depth-Chart. Sondern dass man halt sagt, okay, wir machen jetzt ein paar Trainingseinheiten, die neuen Jungs starten mit dem zweiten und mit dem dritten Team und arbeiten sich hoch. So. Also alles andere würde ich ein bisschen befürchten, dass es vielleicht den einen oder anderen vielleicht sogar verprellt. So. Von dem her finde ich das eigentlich eine sehr faire Herangehensweise, dass die erstmal ein paar Sessions im zweiten Team absolvieren. So, Cornerback-Battle. Ich sehe auch Dantzler als Nummer 1 tatsächlich. Bei mir geht es eher um die Nummer 2. Ich meine, klar, Patrick Peterson hat letztes Jahr solide gespielt. Die Frage ist aber, auf welchem Level kann er weiterhin performen? Er wird auch nicht jünger. Und wenn du jetzt hier so einen jungen, wilden Corner hast, der direkt von Day One an im Camp auftritt, könnte der vielleicht auch tatsächlich Peterson auf Rolle 3 verdrängen und mehr in diese Mentorrolle? Könnte ich mir zumindest ein Stück weit vorstellen. Ich würde jetzt nicht unbedingt damit rechnen, aber ich würde es nicht komplett ausschließen. Ansonsten hat man, was haben wir denn noch? Er könnte natürlich auch ein Battle um die Slot-Roll geben bei den Cornerbacks mit Sullivan, Hand, ich weiß nicht, Booth auf Slot, weiß ich nicht, würde ich lieber außen sehen. Aber ich glaube, da ist tatsächlich mehr offen, als man denkt. Also Dantzler wird, denke ich, ziemlich sicher einen Starting-Spot haben, aber den zweiten würde ich jetzt nicht in Stein meißeln.
Boah, ich kann mir ehrlich gesagt echt schwer vorstellen, dass man Peterson auf die Bank setzt, zumindest am Anfang. Also ich glaube, der müsste schon einen sehr, sehr, sehr schwierigen Saisonstart haben, damit man Peterson da auf die Bank setzt. Und ich glaube aktuell, dass die Vikings ihn auch noch als Nummer 1 sehen. Ich meine, ich war ja auch nur bedingt froh, dass man Peterson zurückgeholt hat. Ich hatte eigentlich auf einen etwas jüngeren Veteran-Corner gehofft. Aber trotzdem glaube ich im Moment, dass man ihn noch als Nummer 1 sieht bei den Vikings. Und also ich glaube nicht, dass sein Platz in Gefahr ist. Ich sehe Andrew Booth auch nicht im Slot, definitiv nicht. Das ist nicht sein Spiel, das ist nicht, das passt nicht zu seinen körperlichen Eigenschaften. Also im Slot sehe ich Sullivan ganz klar vorne.
Ja.
Was spannend wird zu sehen, auch im Laufe des Training Camps und der Preseason, ist, ob und wenn ja, wie viel die Vikings mit 3 Safety Sets spielen und damit eben eventuell auch so die klassischen Nickel Sets ersetzen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man Cameron Bynum doch deutlich mehr auf dem Feld haben möchte als letztes Jahr. Und wenn Louis Cien ihn tatsächlich im Laufe des Training Camps ablösen könnte, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir viele Snaps sehen werden mit Harry, Cien und Bynum auf dem Feld. Was natürlich auch schematisch eventuell die Möglichkeiten bringt, dass man Two High Looks zeigt und trotzdem Harry in der Nähe der Box hat. Also dass man Harry eben zum Beispiel an der Line of Scrimmage hat, blitzt und eben trotzdem dann mit Bynum und Cien 2 tiefe Safeties hat. Das wird natürlich da gewisse Möglichkeiten bringen. Und auch das sind solche Sachen, die sind im Moment schwer zu sagen, weil im Moment sind die Trainings halt nicht wirklich offen. Aber gerade wenn es dann Richtung Preseason geht, da wird es dann schon spannend zu sehen, was da auch für schematische Sachen gemacht worden sind. Ja, da wird sehr viel Standard-Defense dann noch gespielt. Also wir werden da jetzt nicht die großen schematischen Tricks sehen, aber so ein paar kleine Hinweise, in welche Richtung es da gehen wird, werden wir da, denke ich, schon bekommen. Und neben natürlich den Battles um Starting-Spots, die, wie ihr schon gesagt habt, nicht sehr viele sind, und eben vor allem Roster-Spots, da gibt es sehr, sehr viele Battles dieses Jahr, finde ich. Also da wird es sehr spannend an vielen Stellen, ob das die Receiver sind, ob das die Offensive Line sind, ob das die Tight Ends sind, Quarterback ja auch, da wird man ja auch noch dazu kommen, Mond gegen Mannion. Und ja, auch im Defensive Backfield, auf Linebacker, also eigentlich überall gibt es da dieses Jahr im Kader Battles, die um Kaderplätze sind. Und da ist es halt eben wieder der Punkt, dass wir ein neues Regime haben, neuen Coaching-Stuff. Und da kann es halt eben sein, dass eben gewisse Lieblinge des alten Coaching-Stuffs da dann doch etwas mehr rausfliegen, als wir das so vorher gedacht haben. Deswegen, das wird sehr spannend zu sein. Daneben halt eben die schematische Entwicklung, vor allem in der Defense, weil in der Offense werden viele Dinge ähnlich sein. Es wird nicht die gleiche Offense sein, aber es wird viele ähnliche Elemente geben. Aber in der Defense wird die schematische Entwicklung doch sehr spannend zu beobachten.
Absolut. Ich fand es interessant, Daniel Hunter war jetzt auch schon mal in der Pressekonferenz gewesen und der hat auch nochmal klar gemacht, dass selbst für ihn der Unterschied von der 4-3 zu 3-4 Defense einfach kein großer mehr ist. Die NFL ist einfach so, dass wir 70% und mehr in Nickel-Sets oder sogar noch mit noch weniger Linebacker spielen, von daher, dass für die Edge-Rusher das kein großer Unterschied ist. Am Ende werden es vielleicht 1-2 Plays pro Spiel sein, indem er wirklich in Coverage droppt, was hoffentlich eher ein Play pro Spiel ist als 2, meiner Meinung nach. Dennoch wird sich die Defense natürlich auch schematisch verändern. Gut, dann kann jetzt jeder nochmal einen Spieler hervorheben, dachte ich mir, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, auf den wir uns freuen, sowohl im Training Camp als auch in der Preseason. Dabei sei kurz eingeworfen, dass übermorgen in 2 Wochen wir das erste Mal Vikings-Football diese Saison sehen. Das ist dann der 14. Und zwar geht es da gegen die Raiders. Da freuen wir uns, denke ich, alle drauf. Aber zurück zur Frage. Jan, sag mir einen Spieler, bei dem wir noch nicht gesprochen haben, auf den du dich freust, auf den du achtest, der vielleicht ein Position Battle hat, sei es um den Starting Spot oder eben um den Rooster Spot. Wen hast du da auf der Uhr?
Einen. Dann gehe ich mit der Obvious Choice und sage Quarterback 2. Kriegt Kellermann tatsächlich die Chance, Jean Mannion abzulösen, weil ich glaube, es wäre höchste Zeit. Ich meine, Jean Mannion wird seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren mit uns rumgeschleppt und jedes Mal, wenn er irgendwie Einsatzzeit bekommt, habe ich das Bedürfnis, mir die Augen mit einem Löffel rauszukratzen. So, ich weiß es nicht. Also ich hoffe einfach, dass das vorher irgendwie so eine persönliche Vendetta-Nummer von Zimmer war und deswegen Mont einfach so schlecht geredet wurde. Ich hoffe es.
Ja.
Und ich hoffe, dass das jetzt einfach ein faires Battle wird. Beide, ich meine, aktuell sieht es ja so aus, dass die beide Second-Team-Raps splitten, Mannion und Mont. Und damit man dieses Thema einfach auch abhaken kann. Entweder Mont übernimmt den QB2-Spot oder er ist halt wirklich so scheiße, wie man gesagt hat. Und damit ist dieses Thema dann auch erledigt, was sich leider irgendwie in der Vikings-Fan-Landschaft irgendwie immer, ich weiß nicht, die Leute haben einen unglaublichen Hype für Kellen Mond und ich verstehe nicht, woher er kommt, aber dass er besser wie Sean Mannion sein kann, traue ich ihm schon zu.
Ich habe einen Tweet gestern, ich glaube, von Collar gelesen, der sich wohl kurz mit Mond unterhalten hat und da meinte Mond wohl, dass es ihm die Corona-Infektion letztes Jahr ziemlich zugesetzt hat, dass er da tatsächlich viel Gewicht verloren hat und dass sich dann auch negativ auf seine Throwing Motion ausgewirkt hat. Keine Ahnung, was man davon halten soll. Ich habe nur diesen Tweet gesehen. Vielleicht ist es ein bisschen die Hoffnung, dass man ihn so ein bisschen über die Offseason wieder gerade gerückt hat. Aber ja, das Interesse in der Fanschaft ist riesig an Kellen Mond. Die paar Snaps, die er gerade gegen Green Bay war, glaube ich, gespielt haben, zeigen dann doch eher, dass Sean Mannion einfach der bessere Quarterback ist, auch wenn das wenige gerne hören, was ich verstehen kann. Aber ja, ich habe auch gelesen, dass er Second Team Reps bekommt, was natürlich schon mal ein Fortschritt ist. Da wird die Preseason natürlich sehr interessant.
Da kann ich jetzt leider mal ein bisschen Euphoriebremse spielen. Ja, es wurde gesagt, dass am ersten Tag Second Team Reps gesplittet worden sind. Am zweiten Tag hat Mannion aber alle gekriegt. Das heißt, ja, er scheint da wohl immer noch vorne zu liegen. Und das nach den OTAs, nach dem kompletten Spring, scheint Sean Mannion im Moment immer noch in der Pole Position zu liegen, der Backup Quarterback für die Vikings dieses Jahr zu sein. Und da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, also wenn Kellen Mond Mannion da dieses Jahr nicht geschlagen kriegt, dann glaube ich, kann man schon mal so sagen, dass dieser frühe Third-Round-Pack für Mond doch mal dezent im Klo runtergespült worden ist. Ja, dann aber um zu der Frage von Stefan zurückzukommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht den einen Spieler, auf den ich mich freue. Worauf ich mich aber definitiv freue, ist das Battle auf der Receiver-Position. Das ist, finde ich, jedes Jahr eigentlich immer eins der Highlights. Ich sehe jetzt gerade schon, Stefan hätte es wahrscheinlich gerne ähnlich gesagt.
Ja.
Es ist jedes Jahr eigentlich eins der Highlights, weil das eben doch oft eine der Positionen ist, wo man viele Leute verfolgt. Und es ist dieses Jahr auch wirklich spannend. Also man hat die ersten beiden gesetzt. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Aber dahinter, Osborne scheint in der Pole Position zu liegen. Jetzt kam aber eben zuletzt auch wieder Reports, dass er da nicht unangefochten ist. Emile Smith-Marset als Deep Receiver, der gerade am Ende der Saison doch angedeutet hat, dass da gewisses Potenzial liegt noch, könnte eventuell für ein paar Snaps in Frage kommen, gerade wenn man eben einen klaren Deep Threat haben möchte, kann er da Snaps kriegen. Jalen Naylor ist der Rookie, ist eine komplette Wildcard oder BC Johnson ist zurück. Wir haben ja immer als Nummer 3 Receiver ihn nicht so positiv gesehen. Als Nummer 4, 5, 6 im Kader, glaube ich, ist er aber ein sehr solider Receiver. Und deswegen kann man ihn da auch nicht komplett rausnehmen, zumal er eben im Spring wohl auch wieder relativ unangefochten Nummer 4 Wide Receiver war. Also auch der hat eine gute Chance, einen Platz im Kader zu bekommen. Und dann gibt es da noch ein, zwei Wildcards, die eventuell dann noch mit eingreifen können. Das wird man dann eben über die nächsten Wochen sehen müssen, wer sich da in den Vordergrund spielt. Aber das ist ja oft, dass man eigentlich im Laufe eines Training Camps, im Laufe der Preseason dann immer ein, zwei Performer gerade auf den Receiver-Positionen hat, die sich dann eben in Szene setzen. Und manchmal überträgt sich das in die Regular Season. Letztes Jahr war das der Fall, als KJ Osborne eben plötzlich von hinten gekommen ist, den niemand auf der Rechnung hatte für den Wide Receiver 3 Spot. Und der dann halt eben durch eine sehr starke Vorbereitung sich den Platz geholt hat und das eben auch in die Saison übertragen hat, weil er hat ja wirklich eine sehr, sehr solide Saison letztes Jahr als Nummer 3 Receiver gespielt. Und deswegen, ich bin wirklich gespannt auf diese Receiver-Gruppe, vor allem eben, weil O'Connell ja wahrscheinlich auch mit etwas mehr Receivern spielt, als die Vikings das bisher gemacht haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sehr viele 3 Receiver-Sets sehen, wir werden nicht mehr so viel mit 2 Tight Ends sehen. Da ist auch dieses Jahr eigentlich das die Besetzung auch nicht so, dass man da viel mit vielen Tight Ends spielen könnte. Also da ist Irv Smith und dann, ja, nicht viel. Und ich hoffe persönlich auch, dass man nicht so viel mit Fullback spielt und ihn vor allem nicht so viel ins Passing-Game einbindet, wie man das im letzten Jahr gemacht hat. Dementsprechend, ich freue mich sehr auf das Receiver-Battle.
Ja, da hast du mir tatsächlich genau meine Antwort genommen. Als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, mir war das gar nicht so bewusst, dass wir doch wirklich so viel Potenzial auch auf den hinteren Wide-Receiver-Spots haben, finde ich. Du hast Beasy angesprochen, Emir Smith Marset, muss man schauen, der war ja verletzt oder ist noch verletzt, weiß ich nicht genau, wie da der Stand ist. Wenn du nicht genannt hast, ist Dan Chisena, auf den ich mich sehr freue, der einfach dieser physische Freak ist, wer weiß. Wenn was Kevin O'Connell bei Sean McVay gelernt haben könnte, ist es, Spieler frei zu schieben. Und dann wäre das natürlich durchaus ein Gadget-Guy, der als Wide Receiver 4, 5, 6 irgendwie in den Kader kommt über Special Teams und dann das ein oder andere Play auch in der Offensive bekommt. Auf Smith ist natürlich ein anderer Kandidat, der einfach mal abwarten muss, wie der vom Kreuzbandriss zurückkommt, was auch ziemliche entscheidende Rolle für diese Offense spielen könnte. Aber ich nenne einen anderen Namen, ich nenne Jalen Twyman, der ja fast schon Bodybuilder, wenn man die Instagram- und Twitter-Bilder sieht von dem Defensive Tackle, der letztes Jahr als 6th-Runden-Pick zu den Vikings kam, spielt Inside Defensive Line. Ich habe ihn jetzt als Nose-Tackle schon auf Depth-Charts gesehen. Ich sehe ihn eher inneren Defensive Line weiter außen, vielleicht als End. Aber ich hoffe, dass der den Kader schafft und dass der dann aufgrund Verletzungen oder einfach, weil das so gut ist, vielleicht in die Rotation kommt. Und da freue ich mich sehr auf die Preseason tatsächlich. Ich weiß, dass Football mehr ist als nur Muskeln und dass da mehr dazu gehört, auch in der Defensive Line, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich würde mich freuen, wenn der Junge eine Chance hat und ein bisschen was zeigen kann.
Sieht man dann wieder, wie gleich wir denken, was den Football angeht, weil Twyman wäre so mein, ich hatte überlegt, nenne ich jetzt die Receiver oder nenne ich Twyman? Ich sag's mal so, also es gibt nicht viele Menschen, die Danielle Hunter wie einen Lappen aussehen lassen können. Aber Twyman ist, also da hat es ein Bild gegeben jetzt auf Twitter, wenn man sich das anguckt und da die, allein den Unterschied der Arme zu sehen.
Gut.
Das war spannend. Und ich meine, selbst Hunter ist ja schon so eine Maschine und wurde ja eigentlich in den letzten Jahren immer als so das absolute Beispiel genannt, wenn es dann wieder darum ging, den total durchtrainierten Körper da zu zeigen. Und Twyman hat da nochmal was draufgesetzt. Ob sich das aufs Feld überträgt, wir werden es sehen. Mhm. Aber ich sag's mal so, also Inside Pressure ist jetzt nichts, was wir im Übermaß haben. Dementsprechend käme uns das schon zugute. Und er war ja schon in Pittsburgh auch hauptsächlich für seinen Pass-Rush bekannt und eher weniger als sehr guter Runstopper. Und deswegen könnte er eben genau das sein, was uns da noch fehlt. Also wenn er da zumindest eine Rotationsrolle kriegt und in der halt ein bisschen Druck erzeugen kann, dann wäre das schon nicht ganz unwichtig.
Gut, dann schließen wir, denke ich, das Thema der Position Battles ab. Ich habe noch eine andere Frage an euch. Und zwar hat sich gestern Justin Jefferson ein bisschen verplappert vielleicht. Er hat, ich glaube, auf der Pressekonferenz gesagt, dass die Receivers sich über den Sommer in Florida getroffen haben und sie haben Kirk Cousins eingeladen, was ja immer wieder passiert, dass die Spieler, gerade Receiver und Quarterbacks, auch abseits der gemeinsamen Trainingsaktivitäten sich treffen und einfach ein paar Bälle werfen, um, man sagt immer, die Chemistry zu gewinnen. Und Kirk Cousins hat politely declined, hieß es auf Twitter. Also er hat sich anständig bedankt, dass er eingeladen wurde, aber ist nicht hingefahren und hat lieber bei sich zu Hause in Michigan mit Highschool-Playern trainiert. Was machen wir mit der Geschichte? Vielleicht fangen wir mal anders an, vielleicht fängt Jonas mal an. Was hältst du davon, dass Cousins wohl wahrscheinlich zum Wohle seiner Familie nicht nach Florida gereist ist und lieber mit Amateuren, muss man ja sagen, oder jungen Highschool-Spielern trainiert hat, als mit den eigentlichen Receivern aus dem Team?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es für eine Non-Story. Die meisten Receiver sind nicht neu, das heißt, die Chemistry sollte eigentlich da sein. Also er hat eigentlich mit fast allen von denen schon gespielt. Hat auch zumindest mit Thielen und Osborne hat er ja diese Offseason auch zwischendurch mal gearbeitet. Es war nur Jefferson nicht da. Also ich halte das ehrlich gesagt wirklich für eine komplette Sommerloch-Non-Story.
Ja, sehe ich ähnlich. Und unterm Schnitt müssen wir immer noch sehen, es sind immer noch Menschen. Das ist ihr Job. Und die haben sich auch mal ihren Urlaub verdient. Dafür ist die Offseason da. Und wenn er da sagt, er priorisiert in dieser Offseason die Familie, nachdem er ja sonst jetzt wieder 4, 5 Monate eigentlich jeden Tag irgendwie außer Haus ist, im Training, bei Spielen, auf Reisen zu spielen und sonst was. Ich sehe überhaupt kein Problem damit, wenn er das sagt, in der Zeit priorisiert er die Family und nutzt die Zeit und will close to home bleiben, um eben möglichst viel Zeit für seine Familie zu haben. Sehe ich überhaupt nicht verwerflich.
Ich meine, es wäre jetzt noch was anderes, wenn er jetzt irgendwie in einem neuen Team wäre, neue Receiver um sich rum hat oder wenn er halt noch früher in seiner NFL-Karriere wäre, also sein zweites, drittes Jahr wäre, dann wäre das natürlich schon wichtig, auch mit seinen Leuten zu arbeiten. Aber ganz ehrlich, Cousins geht in seine 11. Saison in der NFL, hat mit allen, also mit außer Naylor, dem Rookie, hat er mit jedem seiner Receiver schon zusammengespielt. Und ich weiß gar nicht, ob Naylor überhaupt auch da war. Also das war ja, der Großteil der Vikings-Receiver waren da, aber ansonsten eigentlich alle Receiver, die wahrscheinlich eine große Rolle spielen werden dieses Jahr, sind Leute, mit denen hat er schon zusammengespielt. Und auch wenn das jetzt ein neuer Coaching-Staff ist, auch wenn das jetzt vielleicht ein etwas anderes System ist, also das halte ich wirklich für eine absolute Non-Story. Und Jefferson ist ja dann später auch nochmal rausgekommen, hat auch nochmal gesagt, dass da irgendwie nichts Negatives mit drin war von seiner Seite aus. Und gab ja auch Jefferson-Posts und also Jefferson-Kommentare unter den Bildern, als Cousins eben mit Thielen und Osborne gearbeitet hat. Also ich glaube da untereinander, glaube ich nicht, dass es für die ein Thema ist und dementsprechend sehe ich das persönlich auch nicht als Thema.
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also wo ich euch recht gebe, wir werden, oder die Vikings werden kein Spiel weniger gewinnen, weil Kirk Cousins nicht nach Florida geflogen ist. Da gebe ich euch absolut recht. Was ich schon finde, ist, dass sich da so ein bisschen so ein gegenseitiges Abtasten eingestellt hat zwischen Vikings und Cousins. Einfach Cousins hat ein Jahr Verlängerung unterschrieben, diese Offseason, was schon mal sehr, sehr, sehr ungewöhnlich für Quarterbacks ist, weil wenn du die verlängerst, dann willst du die eigentlich nicht nur ein Jahr weiter verlängern. Neues Regime, Jonas hat es gerade gesagt, neues System. Ich hätte mir schon gewünscht, dass er runterfährt, kann das aber menschlich absolut nachvollziehen. Und wie gesagt, ich glaube, sportlich macht das keinen Unterschied. Ich glaube aber, dass Kirk Cousins genau weiß auch, wie so seine Rolle in dem Team ist, dass es wahrscheinlich ist, dass er nicht die nächsten 5 Jahre bei uns Quarterback wird, dass er wahrscheinlich nicht seine Karriere bei den Vikings beenden wird. Und ich denke, dass da so eine, ich will es mal, kalte Professionalität eingetreten ist, was man auch immer wieder von Koller beispielsweise als Insider hört, dass einfach klar ist, dass das eine Beziehung auf Zeit ist zwischen den Vikings und Kirk Cousins. Und das ist für mich ein weiteres Indiz dafür, dass man eben sagt, man favorisiert da die Familie, was wie gesagt menschlich absolut ohne Wenn und Aber verständlich ist. Und ich fand das eine interessante Side-Story. Justin Jefferson hat sich dann, wie du gesagt hast, nochmal vor die Mikrofone gewagt und ich glaube, er wollte das gar nicht so rausplappern, was ihm passiert ist. Aber gut, so ist es. Jetzt schauen wir mal, was dabei rumkommt und sportlich sind wir uns alle einig, wird das keine Differenz haben. Gut, dann blicken wir noch auf die kommende Preseason, da wir da nicht die normale Coverage ableisten werden, wie wir sie in der Regular Season machen. Es sind 3 Spiele, ich habe es schon gesagt, der 14.8. beginnt zu Hause gegen die Raiders, eine Woche später dann in San Francisco und wiederum eine Woche später zu Hause gegen Denver. Wie guckt ihr auf die Preseason? Verfolgt ihr sie? Verfolgt ihr die Spiele live? Was nehmt ihr davon mit? Was ist eure Meinung grundsätzlich zur Preseason? Jan?
Also ich finde es eigentlich immer ganz geil, vor allem so nach dem ersten Quarter oder nach, je nachdem, welches Game da ist, nach dem zweiten Quarter, wenn dann die ganzen Zweit-, Dritts-Garden-Leute draufkommen. Ich finde es eigentlich immer super interessant zu sehen. Also ich gucke mir die eigentlich immer an und ich gucke mir die eigentlich auch relativ genau an. Also ich schaue mir da, ich habe da meine Position Battles gerade, auch die wir angesprochen haben, aber auch andere. Und ich finde es immer einfach wirklich mal geil zu sehen, wie viel Tiefe hat dieser Kader, wo haben wir wirklich Leute, die im Zweifelsfall noch upsteppen können, wenn man sie braucht und auch einfach zu verfolgen, die Draftpicks, werden die ihren Picks gerecht, kommen die ins Game rein, können die schnell auf NFL-Level performen oder haben wir einfach mit den Draftpicks komplett ins Klo gegriffen? So, also finde ich mitunter das Interessanteste dran, einfach zu sehen, wie die Rookies sich machen.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, für die Starter ist es immer, also da interessiert es mich ehrlich gesagt nicht, was da passiert. Da gucke ich mir natürlich auch ganz gerne an, ob man da bestimmte Sachen aus dem Scheme schon raussehen kann, weil das kann man dann eher bei den Startern sehen als bei den Backups. Aber grundsätzlich interessieren mich da wirklich die Backups und dafür gucke ich das auch wirklich gerne. Und ich bin mal gespannt, ob O'Connell das ähnlich angeht wie McVay in Los Angeles, weil bei den Rams haben in den letzten Jahren, also die Rams waren bekannt dafür, dass eigentlich immer sehr wenige Starter, vor allem von den Veterans, haben immer nur sehr wenige gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob Stafford letztes Jahr, doch ich glaube 3 oder 4 Pässe hat der letztes Jahr in der Preseason geworfen, aber das war es halt auch. Also ich meine schon, dass die Rams letztes Jahr relativ wenig mit den Startern operiert haben und ich kann mir vorstellen, ich glaube, dass wir Cousins sehen werden, ich glaube, dass wir auch Teile der Starter sehen werden, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand wie Harrison Smith, der letztes Jahr auch, glaube ich, in der Preseason nicht gespielt hat, dass wir den auch dieses Jahr nicht sehen. Also ich glaube schon, dass wir da eben dieses Jahr sehr viel von den Backups sehen werden und gerade da liegen ja bei den Vikings auch so die großen Position Battles und da freue ich mich dann eben wirklich schon drauf, dass wir dann eben, wie gesagt, die Receiver sehen, wenn die Quarterbacks halbwegs in der Lage sind, die Bälle auch nur annähernd in ihre Richtung zu bringen. das war ja letztes Jahr, fand ich, so ein bisschen das, was die Receiver-Battles in der Preseason so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil Mannion und Mond halt letztes Jahr beide einfach absolut grausam in der Preseason gespielt haben. Die Receiver mehr oder weniger chancenlos waren, sich da zu zeigen. Und ja, ich hoffe, dass beide QBs da dieses Jahr etwas besser spielen, damit die Receiver tatsächlich auch die Möglichkeit haben, zu zeigen, was sie können. Ja, aber ich bin wirklich sehr gespannt auf die Duelle da hinten im Kader, auf die freue ich mich schon. Dieses Jahr gibt es ja auch mehrere Stufen, was die Roster-Cutdowns angeht, also erst von 90 auf 85, dann von 85 auf 80, glaube ich, oder auf 75. Ich habe das jetzt gerade nicht genau im Kopf, aber es sind mehrere Stufen, in denen der Kader dieses Jahr runtergecuttet wird. Und nicht so diese eine Cutdown-Day, an dem dann von 90 auf 53 gecuttet wird. Und das finde ich eigentlich auch, ich finde es spannend. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann halt eventuell doch der eine oder andere Spieler nicht die Chance bekommt, die er halt gebraucht hätte eventuell. Weil dann eben eventuell schon nach dem ersten Preseason-Spiel gecuttet wird und wenn du da halt eben ein Receiver bist, der halt gerade da kein gutes Target gekriegt hat, dann wäre das schon ein bisschen schade. Und eigentlich fände ich das immer schon ganz schön, wenn der 90er-Kader bis zum Ende der Preseason noch zusammen ist, aber ja, es wird spannend und das wird natürlich eben auch dafür sorgen, dass während der Preseason gerade im dritten und vierten Quarter vielleicht doch etwas intensiver gespielt wird als in den letzten Jahren, weil eben die Leute wissen, dass das dann etwas schneller zu Ende sein kann, als das in den letzten Jahren der Fall war. Also dass dann teilweise selbst das erste Preseason-Spiel für gewisse Leute im Kader schon die letzte Chance ist, sich überhaupt zu zeigen.
Ja, absolut. Ich habe gerade nachgeguckt, so wie ich es auch im Kopf hatte, Stafford hat nicht einen Snap in der Preseason gemacht letztes Jahr. Das gleiche gilt für Stars wie Cooper Kupp oder Aaron Donald. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass die Vikings da einen ähnlichen Weg dieses Jahr gehen. Also die Stars werden wirklich, wirklich minimalisiert in deren Einsätze in der Preseason. Umso spannender ist das, was ihr beide schon gesagt habt, eben die Spieler, die jungen Spieler, die spielen in der Spieler in den hinteren Reihen, die ja wirklich um ihren Job kämpfen, so rum. Und ja, freue mich darauf, freue mich natürlich auch drauf, weil es einfach wieder Football ist, weil die Offseason jetzt wirklich lange war. Und wir dann im September direkt gegen die Packers starten. So, vielleicht machen wir jetzt noch eine Schlussrunde. Einfach, wir brauchen gar nicht zu tippen, wie der Rekord ist. Ich denke, da machen wir noch die klassische Saisoneröffnung. Folge, aber einfach, was euer Gefühl ist, wo steht das System, was geht vielleicht, wovor habt ihr ein bisschen Sorge, was passieren könnte, einfach ein kleiner Blick in die Glaskugel, ohne jetzt wirklich auf den Sieg genau zu sein. Jan, was erwartest du von der kommenden Saison?
Ja, was erwarte ich? Ich glaube schon, dass wir deutlich stärker spielen werden als die letzten zwei Jahre. Ich vermute, dass es eine sehr viel passlastigere und aggressivere Offense sein wird und uns eben das gerade in Klatschsituationen nachher am Ende diesen einen Zentimeter gibt, der uns letztes Jahr so oft gefehlt hat, um die Nase vorne zu haben beim Abpfiff. Und daher glaube ich, dass es eine zwar trotzdem sehr, sehr spannende Season mit vielen Herzinfarkten sein wird, wie immer, weil wir sind immer noch die Vikings. Aber ich glaube, das Endergebnis wird deutlich befriedigender. Es wird bestimmt immer wieder Situationen geben, wo man merkt, okay, hey, neuer Coaching-Staff, neues Scheme, irgendwelche Ungereimtheiten, irgendwelche schlechten Abstimmungen oder sowas. Year one für unseren Coaching-Staff und dieses Team. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, diese neue Kultur, die mit O'Connell reinkommt und auch die ganzen neuen Schemes und auch die neue Denkweise im Team. Dieses modernere Football wird uns, glaube ich, dieses Season einiges an Freude bereiten können.
Ja, Ich sag's mal so, und wir haben ja in der Gruppe schon oft darüber geschrieben, also ich glaube nicht, dass die knappen Spiele da dieses Jahr einen deutlich anderen Ausschlag geben werden als letztes Jahr, weil auch letztes Jahr haben die Vikings ungefähr genauso viele knappe Spiele gewonnen, wie sie verloren haben. Also der Rekord letztes Jahr, der war schon, der passte schon zum Team. Also die Vikings waren nicht besser als ihr Rekord und waren jetzt auch nicht super, also haben jetzt auch nicht super viel Pech mit knappen Spielen gehabt, sondern das Glück bei knappen Spielen der Vikings letztes Jahr war sehr normal. Das heißt, da müssen wir dieses Jahr mit Ähnlichem rechnen. Ich glaube auch, dass wir dieses Jahr wieder viele knappe Spiele sehen werden, einfach weil die Vikings für mich nach wie vor einen sehr durchschnittlichen Kader haben. Es ist halt, es ist eine Wildcard, also es kann in beide Richtungen gehen. Ich kann mir dieses Team gut mit 11 Siegen vorstellen, ich kann es mir aber genauso gut mit 6-7 Siegen vorstellen und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo die Vikings eben auch hingegangen sind und was halt so ein bisschen der Plan dieser Offseason war. Ja, ich hätte diesen Plan etwas, also ich habe diesen Plan nicht ganz unterstützt, aber ich verstehe, was der Sinn dahinter war. Also der Sinn dahinter war dieses Jahr halt, glaube ich, so ein bisschen als Testjahr zu sehen. Ich glaube, man wollte nicht in den Rebuild gehen, weil man halt eben schon eine relativ schwache NFC sieht, man auch dieses Jahr einen relativ schwachen Spielplan hat. Zumindest erwartet man das so. Und ich glaube, es hängt halt davon ab, wie dieses Jahr ausgeht. Geht dieses Jahr gut aus und geht es, sage ich mal, in die Playoffs, man gewinnt ein, zwei Spiele, dann wird man eben versuchen, relativ schnell wieder All-In zu gehen. Einfach weil man im Moment noch eine relativ schwache NFC hat, die wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre jetzt nicht so super viel stärker wird. Also klar können einige Teams dann wieder besser werden, aber ich glaube, insgesamt sieht die NFC-Landschaft im Moment relativ, ja, relativ mittelmäßig aus, um es mal so zu sagen. Und selbst die Top-Performer wie jetzt Tampa Bay, Green Bay, oder Los Angeles sind ja jetzt keine langfristig angelegten Projekte. Also auch da, ob das mit Brady in Tampa Bay ist, ob das mit Rodgers in Green Bay ist, oder eben dieses ja fast auf Pump finanzierte Team in Los Angeles. Also es sind alles Sachen, die können innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre auch ganz einfach implodieren wieder. Und ich glaube, darauf hofft man aus Vikings-Sicht eben, dass die Sache da gut läuft dieses Jahr und man dann eben die Chance hat, nächstes Jahr weit zu kommen. Läuft dieses Jahr schlecht, dann wird man nächstes Jahr den Hammer ansetzen und dann den Rebuild eingehen. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was man eben dieses Jahr, ja, wofür man eben dieses Jahr nutzt, einfach um zu gucken, wo stehen wir gerade eigentlich? Haben wir die Chance, innerhalb von kurzer Zeit wieder kompetitiv zu sein und oben zu stehen oder eben nicht? Und ich persönlich hätte mir mehr Schritte Richtung Rebuild gewünscht. Das ist ja auch bekannt, aber ich verstehe den Sinn, den die Verantwortlichen dahinter sehen, auch wenn ich die Meinung nicht unbedingt teile.
Ja, ich denke, das kann ich ziemlich so unterschreiben. Ich wäre auch lieber ein bisschen mehr Umbruch, hätte ich mir auch lieber gewünscht, aber ja, es ist nun mal so, wie es ist und wenn ich mir so die Division angucke, dann sehen wir da nicht chancenlos, das will ich schon sagen. Also ich habe es jetzt letztens in der Untergruppe gepostet, als ich die O-Line der Packers gelesen habe, die Starting-O-Line wohlgemerkt. Da dachte ich mir schon, Week 1 kann gar nicht schnell genug kommen. Also Aaron Rodgers wird nicht viel Zeit haben und nebenbei hat er Devante Adams verloren. Also und auch die anderen beiden Teams aus Chicago und Detroit sind nicht so furchteinflößend, dass man da keine Chance hätte. Also ich sehe uns da schon oben mitspielen. Ob es dann wirklich reicht für die Playoffs, weiß ich nicht. Es liegt halt auch daran, dass wir wirklich ein sehr unerfahrenes Coaching-Staff haben. Ich denke, gerade am Anfang werden da auch ein paar Fehler, Anfang der Saison werden ein paar Fehler zu verzeihen sein, die einfach ein Lernprozess sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Vikings erstmal langsam in die Saison kommen, dass wir den ein oder anderen Misstritt erleben vom Coaching-Staff und habe dann die Hoffnung, dass man in der zweiten Hälfte sich ein bisschen eingroovt und dann auch erfolgreicher ist und wo es dann am Ende landet, ist mir dieses Jahr auch nicht so wichtig. Ich habe nicht so die hohen Erwartungen. Ich sehe, wie gesagt, dass die Konkurrenz aber durchaus schlagbar sein kann. Und ja, am Ende, wie es Jan gesagt hat, es wird eh wieder Herzschlägerfinale geben. Dafür ist das Team einfach gemacht. Und es wird Abende geben, wo wir wieder sehr frustriert sein werden, da bin ich mir auch sicher. Aber ja, dieses Jahr ist nicht das wichtige Jahr, um irgendwas zu gewinnen. Da bin ich, glaube ich, relativ entspannt. Okay, dann denke ich, können wir einen Schluss drunter ziehen. Ich danke euch zwei, ich danke Jon, ich danke Jonas. Wir hören uns spätestens zur Season Preview wieder, kurz vor Woche 1 wird die bestimmt stattfinden. Danke fürs Zuhören, habt einen schönen Restsommer und die Season steht vor der Tür. Skoll!
Skoll! Reingehauen, Skoll!